Hier ist Inside Alltag, der Podcast aus dem Museum der Alltagskultur. Mein Name ist Markus Spädle. Als Leiter des Museums bin ich zusammen mit meinem Team immer auf der Suche danach, wie die großen Themen des Lebens unseren Alltag prägen. Willkommen im Alltag. In der ersten Staffel von Inside Alltag dreht sich alles um Erinnerungskultur. Anlass ist die Ausstellung Nebenan Auschwitz, die wir bis zum 8. Mai 2022 in unserem Museum präsentieren. Hier zeigen wir Fotografien, die den Alltag in den Orten rund um das ehemalige KZ Auschwitz einfangen. Grund genug, dass wir uns mit dem Umgang mit Erinnerung auseinandersetzen. Willkommen bei unserer 5. Folge unseres Podcasts zur Erinnerungskultur. Heute wird es um neue Formen des Erinnerns gehen, über die vielen verschiedenen Initiativen, die es gibt, die sich für ein Erinnern einsetzen innerhalb einer Stadtgesellschaft und ob es für dieses Erinnern einen bestimmten Ort in einer Stadt braucht und warum dieser Ort interessanterweise gerade mal nicht das Museum ist und was die Museen da vielleicht in den letzten Jahren verpasst haben. Heute ist bei mir Nadine Saidu zu Gast. Nadine Saidu leitet die Koordinierungsstelle Erinnerungskultur bei der Landeshauptstadt Stuttgart. Hallo Frau Saidu, schön, dass Sie da sind.
Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Was mich fasziniert hat, ist, dass die Stadt Stuttgart eine Koordinierungsstelle für Erinnerungskultur hat. Was verbirgt sich dahinter eigentlich?
Dahinter verbirgt sich zum einen eine längere Vorgeschichte. Also das kam tatsächlich als Anregung von den sogenannten sachkundigen BürgerInnen, wo eben ganz viele Leute, die sich auf einen kulturellen Themenbereichen spezialisiert haben, auch zum Teil in den Institutionen sitzen, darüber verständigt haben, dass es sowas brauchen würde. Und daraufhin wurde das dann letztes Jahr zum 1.6. jetzt eingerichtet. Seitdem bin ich jetzt auch dann bei der Stadt.
Was koordinieren Sie denn in der Erinnerungskultur?
Es gibt tatsächlich extrem viel zu koordinieren und das durfte ich jetzt im letzten Jahr auch persönlich erfahren, weil es eigentlich seit dem ersten Tag sehr spannend und total vielfältig ist. Das hat ganz verschiedene Ebenen. Also zum Ersten ist in der Stadt extrem viel los, was Erinnerungskultur angeht, was sich jetzt nicht nur in Institutionen niederschlägt, sondern es gibt ganz viele Initiativen, die unterwegs sind und die und Einzelpersonen und Initiativen, die ganz viele Ideen und Vorschläge haben und Konzepte, wo es Sinn macht, dafür einen Ort zu haben, wo das gesammelt werden kann und dann auf der anderen Seite aber auch, dass das jetzt nicht verpufft, auch einen Weg findet in die Verwaltung und in die Politik und dann aber auch wieder andersrum sozusagen, auch wenn es politischen Wunsch gibt, zu gucken, wer muss da alles dabei sein und gefragt werden, eingebunden sein und hat man dafür überhaupt eine Resonanz in der Stadt? Also das heißt, eigentlich arbeiten wir in ganz unterschiedliche Richtungen und haben zudem auch ein eigenes Netzwerk, was wir gerade aufbauen, wo sich das Ganze dann ja wie so kristallisieren soll. Also Netzwerk zum Thema Erinnerung, wo dann die Initiativen, aber auch mit Institutionen und mit Politik und Verwaltung zusammenkommen und diese übergreifenden Fragen, wie geht es mit Erinnerung weiter, aber auch ganz konkret zum Beispiel, wie gehen wir mit einem Denkmal um oder wie gehen wir mit Straßennamen um, dann da gemeinsam diskutieren können.
Und begegnet da die Stadt den Initiativen auf Augenhöhe oder ist die Stadt da wirklich erstmal ein Sammelbecken, das einfach erstmal aufgreift und schaut, was eigentlich da ist?
Ja, also das ist tatsächlich irgendwie so unsere, ich würde mal sagen, Aufgabe, dass das auf Augenhöhe passieren kann. Also wir machen uns gerade auch ganz viele strukturelle Gedanken. Wir haben auch eine Spezialistin, eine Prozessbegleiterin für Netzwerke, weil tatsächlich auch schon die Form an sich irgendwie so gestaltet sein muss, dass man überhaupt zusammenarbeiten kann. Und da haben wir oft ganz konkrete Fragen, wie zum Beispiel, wie wird eigentlich ehrenamtliches Engagement vergütet? Wer kann das überhaupt machen? Wer kommt nach dem 40-Stunden-Job abends noch wohin? Wie kann man das dann honorieren, finanziell, aber auch natürlich mit Anerkennung von Expertise in dem Sinne, dass das eigentlich gerade unsere strukturelle Aufgabe ist, zu gucken, wie kann man zusammenarbeiten?
Was wird denn alles unter Erinnerungskultur subsumiert? Also was läuft da denn eigentlich alles drunter?
Ja, also das ist tatsächlich auch, also aus der Sicht einer Stadtverwaltung tatsächlich war es schon immer ein sehr breites Feld, also weil ja alles, was man in der Stadt sieht, also alle Denkmäler, alle Straßennamen, alle Erinnerungsorte zu den ganz unterschiedlichen Themen, ja, schon immer quasi bei der Stadt auch behandelt worden sind. Jetzt ist natürlich irgendwie so, dass noch was dazu kommt, nämlich dass man gesagt hat, man will das aber auch aktiv gestalten und will das anerkennen, dass es eben auch Themen gibt. Also auch Gastarbeitergeschichte, Zwangsarbeit quasi, Dinge, die schon lange auch von Initiativen behandelt werden, auch Kolonialgeschichte. Und wo man jetzt sagt, es ist ein Schritt, dass man auch das quasi von städtischer Seite mehr anerkennt, was zum Teil ehrenamtlich geleistet wird und es auch ja mehr ins Zentrum auch jetzt ja in die Arbeit einer Koordinierungsstelle holt.
Aber was passiert denn genau? Also es melden sich 10 Initiativen, die unterschiedliche Erinnerungsarbeit leisten und dann weiß die Stadt jetzt, dass es die gibt. Und dann?
Genau, also es ist tatsächlich so, dass wir ganz konkret gerade mit Konzeptgruppen arbeiten, wo es darum geht, dass wir das Netzwerk aufbauen, das Netzwerk Erinnerungskultur und wo wir auch ganz konkret fragen, was braucht ihr eigentlich, um eure Arbeit zu machen? Weil was es tatsächlich schon immer gibt oder schon lang, ist zum Beispiel eine Kulturförderung, wo man aber auch einfach merkt, da werden gewisse Dinge schon länger gefördert, aber andere noch gar nicht. Das heißt, es geht auch ganz grundsätzlich darum, sichtbar zu sein. Also wir bereiten gerade auch ein Pop-up-Büro vor, was wir in der Rathauspassage öffnen und zu zeigen, uns gibt es und auch ihr seid Teil der Erinnerungskultur. Und was braucht ihr jetzt eigentlich, um eure Arbeit erfolgreich machen zu können? Und gibt es in der Stadt eine Institution oder auch eine andere Initiative, die eigentlich in eine ähnliche Richtung geht und ihr könnt euch gegenseitig unterstützen oder ihr habt gemeinsame Ziele? Und das führt eigentlich schon jetzt dazu, dass wir zum Beispiel bei Netzwerktreffen, die wir machen oder auch bei dieser Konzeptgruppe, ja, ganz neue Dinge erschaffen, weil eben Leute zusammenkommen, die sich im Alltag nicht unbedingt über den Weg laufen.
Und was sind die virulenten Themen, also wo man merkt, da passiert gerade viel?
Also ist tatsächlich schwer zu sagen, weil ich gerade das Gefühl habe, also Erinnerung als Thema ist so virulent, dass wir gerade eigentlich mit ganz vielen Dingen gleichzeitig jonglieren. Also Shoah ist immer ein sehr wichtiges Thema, seit längerem natürlich auch Gastarbeiterinnen-Geschichte, Zwangsarbeit hat sich gerade auch eine neue, noch informelle Arbeitsgruppe gebildet. Bis dahin, dass natürlich jetzt auch Kolonialgeschichte, auch durch die Anwesenheit vieler namibischer KünstlerInnen jetzt auch in Stuttgart, also eine neue Präsenz hat. Und das wäre jetzt eher mein Eindruck, dass Erinnerung gerade ein Thema ist, was an vielen Stellen so aktuell ist, dass ich mich gerade nicht entscheiden könnte, wo mein Fokus ist, weil eigentlich jongliere ich gerade überall.
Aber was glauben Sie, warum im Moment gerade das Thema Erinnerung so an Bedeutung gewinnt?
Also ich glaube, dass Erinnerung ein Thema ist, wo wir mit einer Lupe eigentlich so unsere gesellschaftlichen Verhältnisse sich abbildet. Und oft geht es ja wirklich darum, was wird erinnert, in welcher Form, wer erinnert. Und gerade sind wir in einer Zeit, wo ja, Identitätsfragen einfach auch eine große Rolle spielen. Das heißt, und wo viel Kontakt auch herrscht, auch durch Social Media unter den Gruppen. Man kann sich jetzt zum ersten Mal auch gegenseitig abgleichen. Ja, wie ist es eigentlich bei euch? Und wer seid ihr überhaupt? Auch Fragen stellen, wie ist denn eure Familiengeschichte und eure Vergangenheit? Und ich glaube, dadurch, dass wir auch einfach mehr Informationen haben und mehr Leute sichtbar sind, merken wir auch, es gibt doch viel mehr Überschneidungen oder ähnliche Ziele, Erfahrungen, die sich auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so gleichen, wo dann doch Gemeinsamkeiten stattfinden, beim Thema Flucht zum Beispiel, wo Menschen heute flüchten, 2015 geflüchtet sind, aber auch natürlich während und nach dem Zweiten Weltkrieg Menschen noch Fluchterfahrung haben. Und ich glaube, dieser ganz aktive Austausch findet gerade auf so vielen Ebenen statt.
Sie haben das angesprochen, also die Frage nach Identität, also die sich natürlich ganz stark über Erinnerungen irgendwie generiert, also zu wissen, wer man ist, heraus aus dem, was erinnert wird. Und tatsächlich für mich die Frage, ist deswegen Erinnerungsarbeit, Erinnerungskultur im Moment auch so etwas, wo viele damit eigentlich auch um ihren Platz in der Gesellschaft kämpfen?
Ja, glaube schon. Also tatsächlich auch um den Platz in der Erinnerung, also auch um den Platz der Vorfahren. Also, und ich glaube, das ist einfach was, wo wir jetzt auch durch diese Sichtbarkeit eigentlich was sehen, was schon lang da ist. Also auch Gastarbeiterinnen sind natürlich seit Jahrzehnten da. Aber jetzt kommen eben neue Generationen, auch Generationen, die ja Identitäten haben, die zum Teil ja noch gar keine Sichtbarkeit erfahren haben. Also schwarze, jüdische Menschen, zum Beispiel Menschen, zu denen auch ich gehöre, die zwei komplett unterschiedliche Backgrounds haben. Also einmal eine typisch deutsche Familie, auf der anderen Seite quasi eine Familie, die aus Burkina Faso kommt und eine ganz andere Geschichte hat. Und das heißt, also wir haben gerade auch viele Menschen, die jetzt auch langsam auch in Institutionen kommen und die ja schon von vornherein zumindest so aufgewachsen sind, dass sie gelernt haben, da gibt es mindestens zwei unterschiedliche Perspektiven. Und deswegen ist es, glaube ich, also es ist bestimmt ein Kampf, aber vielleicht ist es gerade auch eher der Gang der Dinge, dass wir jetzt an einem Punkt sind, rein logisch betrachtet, irgendwie ist jetzt zum Beispiel mein Vater eben so in den 80ern eingewandert. Damals wurden auch noch wenig Studienabschlüsse anerkannt oder so. Man musste so ganz von vorne anfangen. Und dass das jetzt quasi jetzt 30, 35 Jahre dauert, bis die Menschen vielleicht das Studium durchgegangen sind und in Institutionen sind, ist jetzt, glaube ich, auch so einfach ein Gang der Geschichte und auch der Geschichte des Landes, in dem wir leben.
Also die praktisch die zweite oder dritte Generation oft, die dann eigentlich so praktisch vielleicht auch um das Ansehen der Vorgängergeneration, also oder für deren Platz in der Geschichte sorgen möchte?
Ja, also bestimmt, aber auf der anderen Seite vielleicht auch diese wirklich Alltäglichkeit und Normalität, dass es das ist, was man mitbringt. Also ich würde da jetzt auch gar nicht sagen, dass das jetzt ein Kampf sein muss, es verbissen sein muss, aber es ist schon was man so automatisch hat und gar nicht ausblenden kann, würde ich jetzt mal sagen, dass man dann auch sagt, auch in meinem Freundeskreis, das habe ich jetzt auch ganz oft mit Menschen, die sich viel mit Gastarbeiterinnen-Geschichte auseinandersetzen, wo viele sagen, uns ist aufgefallen, dass oft zum Beispiel die türkische oder die italienische Gastarbeitergeschichte thematisiert wird, aber nicht die marokkanische, aber wir sind so aufgewachsen, ja, wir haben alle in einer Straße gelebt und das ist eigentlich unsere Realität. Und deswegen würde ich auch viel davon sprechen, dass jetzt gerade einfach Realitäten sichtbarer werden, die eigentlich schon lange da sind und wir jetzt so einen neuen Schritt machen müssen, die in irgendeiner Weise auch anzuerkennen, zu lernen, einordnen zu lernen, damit umgehen zu lernen.
Ich habe immer so das Gefühl, dass viele Menschen davon überfordert sind, weil es auf einmal so komplex wird. Wie gehen Sie mit dieser Komplexität um oder wie versuchen Sie, diese Komplexität sozusagen als Normalität darzustellen?
Ja, also ich glaube, für mich ist tatsächlich, oder für uns jetzt als Koordinierungsstelle, ist dieses Netzwerk ein ganz wichtiges Tool, weil da werden die Dinge sichtbar. Und also auch mit diesen kleinen Konzeptgruppen, da haben wir die besondere Situation, dass wir da ganz tolle Leute drin haben, die aber auch die Geduld mitbringen, das nochmal alles von vorne zu erzählen und sich auch quasi sichtbar zu machen und sich gegenseitig kennenzulernen. Und dann kommt man ja an ganz vielen Stellen, also einfach immer an Punkte, wo neue Erkenntnisse entstehen. Und tatsächlich, mir fallen gerade ganz viele Situationen ein, wo zum Beispiel auch dann eine jüdische Person sagt, ja, ich bin jüdisch, aber ich bin gar nicht religiös. Und der Rest der Runde irgendwie denkt dann wieder überhaupt drüber nach, ob das in der eigenen Realität so schon vorgekommen ist, ne? Dass man darüber Gedanken gemacht hat. Und deswegen ist das für mich tatsächlich gerade auch ein ganz wichtiger Weg und ich weiß auch gerade gar keine Alternative, was passieren kann, wenn wir nicht miteinander reden. Und dann wirklich auch nochmal sagen, wirklich auch in ganz konkreten Beispielen, warum setzt du dich für dieses Thema ein, welche Rolle spielt das für dich, wie bist du eigentlich auch, also in einer Stadt wie Stuttgart, schon mit so ganz unterschiedlichen Menschen auch in Kontakt gekommen, nur das wird gar nicht so sichtbar.
Wenn wir bei unserer Ausstellung sind und da tatsächlich auch die Auseinandersetzung und die Erinnerung an den Holocaust und die Shoah geht, dann ist das ganz fest verbunden mit Gedenkstätten, Terminen,
Ritualen? Ja? Wie darf ich mir das vorstellen bei Ihnen jetzt in der Koordinierungsstelle und mit diesen frischen Gruppen, die da entstehen und sich mit Erinnerung auseinandersetzen?
Also es ist so, dass es ganz viele Initiativen gibt, für die das ein sehr wichtiger Bestandteil ist. Also gerade quasi auch Orte und Termine, die auf Stuttgart bezogen sind, die erinnert werden, jedes Jahr aufs Neue, auch mit ganz vieler ehrenamtlichen Initiative dahinter. Auch die Verbindung zu Partnerstädten wie Lodz. Also es gibt irgendwie ganz Strukturen, die das mitdenken und wo man auch sagen muss, das ist tatsächlich auch für viele immer noch ein wichtiger Teil, also bis hin, dass es auf Social Media auch eine Rolle spielt, ja, dass man an gewissen Erinnerungstagen und an Orte erinnert. Auf der anderen Seite gibt es, glaube ich, auch eine neue Generation, die sagt, das ist alles ganz wichtig, aber wir würden gerne noch einen Schritt weiter gehen und wir würden tatsächlich auch zum Beispiel als jüdische Menschen da selbst auch eine größere Rolle spielen wollen. Und ich glaube, das ist jetzt gerade auch so ein interessanter Aushandlungsprozess. Und da geht es wiederum auch wirklich um die Frage, was ist Erinnern? Ist es Orte und Termine oder was denn auch andere Formen, die vielleicht tatsächlich auch die neueren Generationen so ein bisschen für sich neu entwickeln wollen?
Können Sie da ein Beispiel bringen? Also was da an neuen Formen entstehen?
Also es ist tatsächlich so, dass Kunst und Künstlerisches und Poetry Slam für viele eine große Rolle spielt. Also dass man einfach auch die eigene Familiengeschichte nochmal verarbeitet, aber auch Verbindungen zieht in die Jetztzeit. Und deswegen würde ich eigentlich sagen, dass da kaum Grenzen gesetzt sind. Und das ist auch was wir versuchen, auch im Netzwerk zu verbinden, dass es immer auch einen kreativen Teil gibt, weil auch Menschen sich unterschiedlich ausdrücken wollen und können. Und da auch ganz viel Potenzial da ist, was dann auch neue Dinge erfahrbar machen kann, vielleicht auch. Es gibt auch ganz tolle Initiativen wie Shalom Salam oder auch Projekte jetzt von jungen jüdischen Menschen, Meet a Jew, wo man ganz klar merkt, da möchten einfach jüngere Menschen jetzt gerade so die Verbindung zu ihrer Lebensrealität ziehen. Und da geht es natürlich auch um Erinnerungen, es geht auch um die Shoah, aber es geht auch darum zu sagen, wir sind auch heute noch hier oder wir sind wieder hier. Wir wollen mit euch in den Schulklassen und in der Stadt sprechen und wir wollen auch unseren Alltag zeigen tatsächlich. Und ich glaube, durch diese neue Verbindung und auch einfach um das Bedürfnis und auch um die Frage, wie kann man Erinnerungen wachhalten? Und da wissen wir ja schon lange, dass auch irgendwie eine persönliche Verbindung, quasi eine Emotionalität dazu beiträgt, dass man sich auch mit anderen Menschen identifiziert, dann sind es für mich schon sehr gute Wege von Menschen, die zeigen, ich bin dein Nachbar und ich habe aber auch diese Geschichte.
Aber das ist ja irgendwie so ein Weg von standardisierten Ritualen hin zu diskursiven Formaten, also Austausch.
Genau, also das ist tatsächlich auch was, ich glaube, das wird nebeneinander sehr gut bestehen können, aber das ist schon ein Weg, für den wir jetzt als Koordinierungsstelle auch eher stehen, also für dieses dialogische Austauschen und für das gemeinsame Entwickeln neuer Dinge und tatsächlich auch auch einfach mal zu fragen und oft kommen da extrem interessante Antworten auch zurück, dass man zum Beispiel jetzt auch fragt, wie würdet ihr denn in Zukunft mit Straßennamen umgehen und kriegt dann die Rückmeldung, es ist ganz toll, dass Stuttgart schon ganz viel geprüft hat in Richtung NS-Geschichte, aber können wir auch mal prüfen in Richtung Antisemitismus und Antijudaismus? Und dann hat man schon wieder durch so ein dialogisches Format ganz neue Erkenntnisse gewonnen und kommt einen Schritt weiter in seinem Handeln in so einer Stadtgesellschaft.
Aber wie sieht es aus mit Orten? Also in dem Gespräch mit Pia Preu in der letzten Folge war es ihr ganz arg wichtig, dass sie gesagt hat, es ist wichtig, dass es diese Orte gibt, weil diese Orte bleiben. Ja? Die Gespräche gehen, die Menschen gehen, aber die Orte sind da. Und die Orte sind erfahrbar und an die kann ich gehen und kann mich vergewissern.
Mhm. Also würde ich genauso sehen. Ich habe tatsächlich auch mir einen Satz rausgesucht unter den Besucherkommentaren, der mich daran erinnert hat. Also der Satz lautet, im Haus nebenan lebte eine Familie, die deportiert wurde. Und da habe ich den Satz ausgewählt, weil sich da mir genau die Frage stellt, woher weiß man das? Also gibt es einen Stolperstein beispielsweise, der mich daran erinnert? Und wie sind diese permanenten Orte und auch Denkmäler, die bleiben, sodass diese Information erhalten bleibt, auch wenn ich keine Großmutter oder Urgroßmutter mehr habe, die mir das erzählen könnte, gegebenenfalls. Ja, der Punkt, der uns dann auch dahin führt, dass wir diese Orte für viele Themen nicht haben. Mhm. Und wir haben sie schon beim Thema Zwangsarbeit tatsächlich in Stuttgart nicht mehr. Mhm. Und das heißt, das führt uns dann zu gewissen Fragen, wie gehen wir damit um, wenn wir keine Orte haben und was sind dann Formate, müssen dann Orte errichtet werden, wie sehen neu errichtete Orte aus, wie kann man die ausgestalten, was braucht es für Informationen, genau, und das sind dann eher die Fragen sozusagen, mit der wir uns jetzt beschäftigen würden, der Koordinierungsstelle.
Und gibt es da konkrete Vorschläge, Vorstellungen, wo man sagt, dafür bräuchte es in Stuttgart ein Denkmal, ein Erinnerungsort?
Ja, also gibt es ganz, ganz zahlreiche tatsächlich. Es gibt ganz viele Vorschläge bis dahin, dass es jetzt auch einen Vorschlag gibt für ein Denkmal für Opfer rassistischer Gewalt. Also tatsächlich, das ist auch sehr dynamisch. Es gibt immer wieder neue Forderungen, quasi Orte zu errichten. Es gibt ja, auch Initiativen, die sich schon lange dafür einsetzen. Und tatsächlich ist das jetzt auch so eine unserer Aufgaben, irgendwie da ein bisschen, ja, so Strategie reinzubringen, was die noch weißen Flecken der Erinnerung angeht. Weil gerade auch das, ich denke jetzt wieder an die Zwangsarbeit, da basiert ganz viel tatsächlich auf Wissen der Bevölkerung. Und wenn die das nicht mehr erzählen können, sozusagen haben wir auch ein Problem. Wir müssen eigentlich jetzt reagieren und sagen, wir sammeln jetzt die Informationen ein und das Wissen, was da ist, um dann, selbst wenn jetzt nicht in nächster Zeit da was entsteht, aber wenigstens das Wissen gesichert zu haben. Und deswegen, also eine ganz tolle Frage. Ich kann sie nur ganz schwer beantworten, weil das so breit ist. Und ich würde fast sagen, fast für jedes Thema könnte man potenziell einen Ort erschaffen. Mhm.
Und andersrum, also wir hatten die Straßennamen, wir haben die Denkmäler, es gibt in Stuttgart ein paar umstrittene Denkmäler, von denen man sich wundert, warum die noch stehen, weil man auch das Gefühl hat, die hat nie jemand gemocht. Also Kaiser Wilhelm auf dem Karlsplatz ist so irgendwie, wenn man die Diskussionen in den Medien vergleicht, kann man da zurückgehen weit ins 20. Jahrhundert, dass der da eigentlich weggeht. Er steht noch immer da. Also aber tatsächlich die Frage danach mit Denkmälern, die vielleicht auch also jenseits von Straßennamen, Denkmälern, die vielleicht auch mal weggehören?
Ja, also ich bin tatsächlich noch, also ich glaube, wir sind gerade in einer total spannenden Phase, wo es noch spannender ist, darüber zu streiten, als dass sie tatsächlich weg wären. Also ich glaube, wir brauchen das gerade auch als Reibungsfläche und gerade kristallisiert sich auch ganz viel und jetzt auch so junge KünstlerInnengruppen kommen und wollen das, wollen damit arbeiten und kontextualisieren. Gerade für Kaiser Wilhelm wird es eine Performance geben, zum Beispiel im Rahmen des Kirchentags, wo jetzt wiederum der Kirchentag auch gesagt hat, eigentlich wollen wir das gar nicht da machen. Bevor dann nicht eine Kontextualisierung stattfindet. Und das ist das Interessante. Und deswegen glaube ich auch, gerade sind wir in der Phase der Kontextualisierung und des kreativen Umgangs, auch des Streits. Und es müsste aber, glaube ich, schon das Ziel sein, dass man sagt, wir finden als Stadtgesellschaft damit einen angemessenen Umgang.
Weil das Spannende ist ja eigentlich, dass so aus einer, wie man den Kaiser Wilhelm da jetzt nochmal nimmt, dem in den letzten Jahren eigentlich das Schlimmste passiert, was passieren konnte, man hat ihn einfach nicht beachtet. Niemand hat mehr sich eigentlich dafür interessiert, für diese Riesenskulptur und jetzt wird auf einmal wird er wahrgenommen und man reibt sich damit und versucht sich damit auseinanderzusetzen. Das ist doch, ist es, wir hatten es vorher schon mal mit diesem Thema der Erinnerung, aber gibt es einfach jetzt gerade auch nochmal ein Bedürfnis, sich wirklich komplett mit Geschichte einfach neu zu beschäftigen, weil wir einfach in einer, weil es mehr Perspektiven gibt?
Ja, und ich glaube tatsächlich auch, vielleicht sind wir da wieder bei den Identitätsfragen, das ist jetzt ja auch die Frage quasi hochkommen mit der Identitätsfrage, wie viele Geschichten gibt es denn eigentlich? Ne? Gibt es nur diese eine Geschichte, die wir aus den Schulbüchern kennen oder gibt es da viele Geschichten, die wir noch nicht jetzt ausreichend kennen? Und ich glaube, das ist gerade das Spannende, weil wir da Konzepte aufbrechen, die ja wir lange so stehen gelassen haben eigentlich. Und das wiederum auch jetzt Leute total motiviert dazu sagen, Wissen wir einfach, dass Kaiser Wilhelm I., der jetzt nicht für Kolonialismus bekannt ist, aber der, also unter ihm wurde Namibia quasi annektiert. Und das sind, glaube ich, dann so Punkte, da sprechen wir jetzt drüber und dann können wir die jetzt im Stadtraum sichtbar machen. Und ich glaube schon, dass es gerade ein besonderes Bewusstsein dafür gibt, dass wir unsere jetzige Situation schon auch auf eine andere Art verstehen können, wenn wir uns damit beschäftigen, was früher war.
Diese Auseinandersetzungen sind ja zum Teil extrem emotional, die ja auch geführt werden. Die einen, die Angst haben, dass ihnen ihre Geschichte geklaut wird und dass Cancel Culture irgendwie stattfindet. Die anderen wiederum, die ihre Geschichte nicht respektiert finden und nicht wiedergefunden werden. Inwieweit ist es dann auch die Aufgabe, da zu mediatisieren? Also praktisch eigentlich beide Seiten, eigentlich meistens sind sogar noch viel mehr Seiten, zusammenzuführen und zu fragen, können wir eigentlich da aus der Falle rauskommen?
Ja, also tatsächlich, wir nehmen das auch so wahr. Also wir nehmen alle Themen, die wir behandeln, so wahr, dass es da kein richtig und kein falsch gibt. Und deswegen arbeiten wir da auch ganz speziell tatsächlich mit Spezialistinnen zusammen, die mit dialogischen Methoden das gewohnt sind, also eigentlich Dinge, die unsprechbar oder unbesprechbar erscheinen, auszuhandeln. Und da fallen ja so viele Dinge darunter. Also bis aktuell sozusagen ukraine-russische Verhältnisse verhandeln zu können, das sind ja Dinge, sozusagen, die tatsächlich auch bei uns im Alltag gerade besprochen werden müssen. Aber wie macht man das? Und da sind wir jetzt eben mit so einer dialogischen Methode, wo tatsächlich jeder sprechen darf und jeder gehört wird, aber das ganz besonders von einer spezialisierten Person angeleitet werden muss, haben wir uns da quasi auf den Weg gemacht, überhaupt das mal zu ermöglichen.
Was wäre denn Ihre Vorstellung davon, wie denn Erinnerungskultur der Zukunft in Stuttgart aussieht?
Also mein Wunsch wäre tatsächlich, dass es voller lebendiger Diskussionen ist und dass wir am Ende rausgehen und uns alle besser kennen.
Okay. Aber wie kann ich mir denn insgesamt vorstellen? Braucht es ein Haus der Erinnerung, in der die verschiedensten Erinnerungen gelebt werden können, gedacht werden kann?
Also das wäre auf jeden Fall eine sehr spannende Idee, wobei ich auch eher wirklich denken würde, das wäre dann so ein Kreativspace in irgendeiner Weise quasi der Erinnerung, wo auch viel aktueller Diskussionen abgezeichnet werden können, weil das merken wir auch. Also Diskussionen, die vor 5 Jahren geführt wurden, werden heute gar nicht mehr in derselben Weise geführt. Das ist eigentlich ganz dynamisch und da geht es wirklich auch oft darum, so diesen Prozess mitzunehmen, diese Aushandlungsprozesse. Auf der anderen Seite würde ich mir ganz persönlich wünschen, weil ich ja auch tatsächlich eigentlich ganz klassisch aus Institutionen kommen, also mit einem Museumsvolontariat und dann im Archivwesen gearbeitet, dass wir diesen Dialog auch in die Institutionen holen und ab da quasi vielleicht auch einen neuen Blick kriegen auf die Frage, was ist eigentlich Stadtgeschichte, was gehört da dazu, was sind auch so Perspektiven, die da bisher noch nicht stattgefunden haben und wie können wir vielleicht auch heute sichern, dass in 100 Jahren wir die Geschichtsschreibung überhaupt leisten können, weil wir Objekte haben und weil wir Akten haben. Und weil wir auch quasi jetzt dran denken, dass wir Initiativen wie Hanau oder auch Black Lives Matters überhaupt jetzt archivieren in irgendeiner Weise. Also für mich stellt sich auch so wirklich die Frage, wie können wir jetzt das Fundament legen, dass wir überhaupt auch in Zukunft erinnern können.
Da stelle ich jetzt natürlich irgendwie die ketzerische Frage, haben wir Museen da in den letzten Jahren, Jahrzehnten einfach gepennt? Also, dass es im Endeffekt eigentlich eine Institution braucht, die über Erinnerung spricht, die außerhalb eines Museums stattfindet, weil das scheinbar in dem Museum nicht stattgefunden hat?
Also ich glaube, dazu könnte ich jetzt keine abschließende Antwort sagen, aber ich glaube schon, dass es ganz interessant ist, dass die Koordinierungsstelle im Kulturamt alleine dasteht, weil man hätte es ja zum Beispiel jetzt in ein Museum oder auch in ein Archiv eingliedern können. Und dass man an der Stelle gesagt hat, das ist vielleicht eine übergreifende Aufgabe und vielleicht auch anders zu behandeln, also finde ich sehr spannend und das kann ich jetzt auch bestätigen, dass das auf die Weise jetzt auch ja so neue Felder aufmacht. Ja, auf der anderen Seite, glaube ich, war das auch in den Institutionen so aus meiner Perspektive auch ein Abbild davon, wie wir unsere Gesellschaft wahrgenommen haben. Auch Migration war ein Spezialthema. Kolonialgeschichte findet in ethnologischen Museen statt. Also man hat es einfach stark getrennt. Und da ist, glaube ich, jetzt vielleicht wirklich die Zukunftsfrage, war das die letzte Antwort? oder können wir da neue Konzepte schaffen und vielleicht neue Konzepte, die dann zumindest in so einem stadtgeschichtlichen Kontext ja dann mehr auch tatsächlich die Realität abbilden von einer Stadt wie Stuttgart.
Ich finde tatsächlich, dass diese Frage die Museen tatsächlich bis ins Mark trifft. Also weil es schon für mich um diese Frage geht, sind die Museen, nehmen uns ja dabei nicht aus, also in der bürgerlichen Erinnerungskultur irgendwie stecken geblieben und haben irgendwie nicht gemerkt, dass die diverse Gesellschaft sie auf beiden Seiten überholt hat und mit den vorhandenen musealen Konzepten jetzt nicht mehr zu Streich kommt. Sie sagen ja selber, der Ort oder das, wie sie sich vorstellen, ist ein kreativer Space, in dem Diskurs stattfindet, und das ist, wenn man sich überlegt, etwas, woran man nicht gleich irgendwie an ein Museum denkt, und wo tatsächlich diese Frage ist, was müssen die Museen denn da eigentlich tun, um da eigentlich dann noch Teil des Ganzen dann irgendwie zu sein, außer der Objektlieferant, der für eine Diskussion drei Objekte bereitstellt und danach wieder abholt.
Ja, wobei auch auf der Ebene, glaube ich, stellen sich ja auch schon ganz viele Fragen, oder? Also wie sammelt man auch jetzt Objekte ein, zum Beispiel der GastarbeiterInnen, die vielleicht ansonsten jetzt ja von den Enkeln vielleicht auch nicht mehr aufbewahrt werden? Und ich glaube, auch so Fragen an ja neue Sammlungskonzepte oder auch was in Archiven angeht sozusagen, was sind überhaupt für Unterlagen da auch von diesen Initiativen, die seit Jahrzehnten in Stuttgart migrantische Perspektiven, postmigrantische Perspektiven oder auch ganz andere Aspekte des Lebens bereithalten. Also ich glaube, die Ebene ist auch total wichtig und total fundamental. Und dann das Zweite ist, glaube ich, aber wirklich auch, was kann es für eine Öffnung geben, die vielleicht bisher im Konzept noch nicht so mitbedacht ist. Und da geht es halt richtig ans Eingemachte, an Deutungshoheitsfragen, auch an Fragen von Fachlogiken, weil es tatsächlich bisher relativ sichtbar ist, so aus meiner Perspektive, also wenn ich nur Historiker einstelle, finde ich relativ wenig schwarze Historiker beispielsweise, und das ist noch ein Fakt. Und muss das dann so sein, oder mache ich mein Feld auch für Kulturwissenschaftler oder für Leute, die gar kein Studium haben, eine Ausbildung haben in irgendeiner Weise, die aber auch total wichtig wäre für die Inhalte. Ja, also, und ich glaube, deswegen sind wir wirklich, wir sind an so fundamentalen Fragen eigentlich.
Was mir selber in dem Zusammenhang einfällt, ich habe viel eben zur Migrationsgeschichte gemacht, viel mich mit Menschen und Vereinen getroffen und unterhalten. Und was ich gemerkt habe, was ein extrem wichtiges Thema einfach immer war, war Vertrauen. Vertrauen der Menschen in die Institution, beziehungsweise nicht in die Institution, sondern eigentlich in diesen Menschen, der von der Institution kommt. Und für mich war das damals eine steile Lernkurve, auch in dem Sinne, dass ich gesagt habe, wenn ich damals noch beim Planungsstab Stadtmuseum einen Brief verschickt habe, mir klar gesagt wurde, pass mal auf, du verwendest den gleichen Briefkopf wie die Ausländerbehörde. Deine Briefe sorgen nicht immer für Glücksgefühle, wenn du die irgendwo hinschickst, wenn da zum ersten Mal Post vom Amt kommt. Wie gehen Sie mit diesem Thema Vertrauen um, oder wird es Ihnen einfach schon entgegengebracht, weil es ein praktisch erstmal ein Schritt entgegengegangen ist durch das, dass es diese Koordinierungsstelle gibt?
Nee, ich glaube auch, das ist für uns auch ein wichtiges Thema, weil wir zur Stadt gehören. Und das ist, glaube ich, einfach ein Punkt, dass gerade dieses ehrenamtliche Engagement, was so lange auch tatsächlich da existiert hat, auch im ersten Punkt, glaube ich, eine Selbstständigkeit natürlich haben will, das auch gerne so ausleben will, wie es tatsächlich auch in den Räumen so gedacht ist. Und ich glaube tatsächlich, der erste Schritt, den wir machen können, ist, es so anzuerkennen. Und dann nicht zu sagen, wir bringen euch jetzt ein Konzept von Erinnerungen und ihr macht mit, sondern wir erkennen an, was da geleistet wird. Wir honorieren das, wenn möglich sogar finanziell. Also was heißt sogar, wir honorieren das. Erkennen die Expertise an. Und ich glaube, da ist eben nochmal so einfach ein Punkt und von Rollenverständnis auch. Und da sehe ich auch, glaube ich, so diesen größten Schritt, weil was wahrscheinlich nicht passieren wird, ist, dass jetzt die Initiativen des die das seit Jahrzehnten gemacht haben, sagen, ihr könnt es ja doch viel besser, macht ihr doch. So. Oder ihr habt recht, wir haben das jetzt zwar ganz anders gemacht, aber jetzt geben wir die Themen ab in die Institutionen. Und ich glaube, das ist auch ein wirklicher Knackpunkt, wo auch Zurückhaltung jetzt stattfindet, weil man natürlich auch Angst hat, wenn was jetzt in den offiziellen Kanon aufgenommen wird oder in die Institutionen, finden wir dann da noch statt.
Also sich selber überflüssig zu machen, oder?
Ja, aber auch tatsächlich vielleicht auch wirklich stolz zu sein darauf, was man gemacht hat und tatsächlich dann, gerade wenn es um so Formalien geht, wie um Studienabschlüsse zu wissen, im Moment kann ich da nicht mitspielen, aus formalen Gründen. Ich kann mich nicht bewerben, weil ich bin kein Historiker oder ich habe keinen Doktortitel, ne? Also das ist ja auch einfach dann, jetzt wirklich gerade so ein gesamtgesellschaftlicher Aushandlungsprozess.
Das ist tatsächlich ein Thema, das genauso in den Museen ja auch ist. Also wie kriegen wir das auch innerhalb unseres eigenen Personals hin, gerade wenn es um Sammlungsstrategien geht, brauche ich einfach auch Menschen, die einen anderen Blick haben, eine andere kulturelle Erfahrung, um anders sammeln zu können. Und tatsächlich Abschlüsse und Ähnliches ist natürlich ein Riesenthema da dabei und tatsächlich einfach auch diese Fachkanon-Ausrichtung. Ich stehe es ganz offen jetzt im Podcast. Eigentlich haben sie sich ein Bild ausgesucht und ich habe nicht geschafft, es irgendwie einzubinden. Deswegen, ich finde es aber trotzdem wichtig, dass sie dieses Bild, das sie sich ausgesucht haben, weil ich finde es tatsächlich auch sehr wichtig, dieses Bild. Wenn sie das jetzt am Ende dann doch noch beschreiben und warum sie gerade das ausgewählt haben.
Ja, also ich finde auch, dass das Bild einen sehr guten Abschluss leisten kann für unser Gespräch. Also ich habe mir ein Bild ausgesucht, was auch Sie in der Ausstellung total in die Sichtachse und ganz groß aufgezogen haben. Und mein Blick ist sofort drauf gefallen und was man sieht, ist ein Sandkasten, der in einem Garten steht mit ganz vielen Förmchen und Eimerchen in allen möglichen Farben. Bäume außenrum und dann hebt man den Blick und sieht, dass man von diesem Garten aus, von diesem Spielplatz aus die Türme von Auschwitz sieht. Und diese Gleichzeitigkeit hat mich sofort sehr nachdenklich gemacht. Also dieses, wie wächst man auf, wenn das Thema Auschwitz und das Thema Erinnerung so alltäglich ist und dann gleichzeitig aber auch diese Frage, wie gehen die neuen Generationen damit um?
Das ist tatsächlich die große spannende Frage, vor der ich tatsächlich auch stehe und mich selber auch immer frage, wie wird mein eigenes Kind irgendwie mit diesen Themen irgendwie umgehen und was wird er irgendwie mal erinnern und was wird da eine große Rolle in seinem Leben noch irgendwie spielen? Frau Seydoux, das war super. Vielen Dank, dass Sie heute bei mir waren im Museum der Alltagskultur im Schloss Waldenburg.
Vielen Dank für die Einladung.
Ich könnte das Gespräch, glaube ich, noch sehr lange weiterführen. Wen das Thema weiter interessiert, wir haben noch eine Folge in einer Woche. Und ansonsten gerne einen Kommentar hier hinterlassen oder eine Bewertung hinterlassen. Wir freuen uns und bis zum nächsten Mal. Wiederhören.